ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Umbruch, dem Tech-Podcast von BR24, Folge 75. Mein Name ist Christian Schiffer, ich sitze in München.
Und ich bin Markus Schuler in San Francisco, beziehungsweise im Silicon Valley. Das ist hier quasi um die Ecke. Und Christian, ich weiß nicht, ob man es hört, bei mir sind gerade die Handwerker oder die Gärtner am Arbeiten. Auf der anderen Straßenseite, die Stadtverwaltung säbelt dort gerade irgendwelche Sträucher und Bäume zu Recht. Hier hat es in den vergangenen Wochen mehrfach Stürme gegeben und jetzt sind sozusagen Aufräumarbeiten angesagt. Also, wenn es im Hintergrund brummt und rattert, dann liegt es daran, dass dort irgendwelche Kettensägen-Massaker im Gange sind.
Ja, bei dir immer was los im Silicon Valley. Ich höre es ganz leise, aber, und mich stört es auch überhaupt nicht, ich bin aber auch nicht so audiophil wie du, lieber Markus.
Ja, und aber ich nehme das jetzt, Ganze hier ja auf, also mal gucken.
Naja, also wir werden natürlich jetzt einfach eine so inhaltlich herausragende Folge machen,
dass das total
dass
ablenkt.
Niemand mehr auf dieses Brummen da hinten seine Aufmerksamkeit lenken kann. Und wir kommen zum ersten Thema, nämlich zu TikTok. Als du das in den Plan geschrieben hast für die heutige Folge, dachte ich mir so, was schon wieder? Mhm. Weil diese Diskussion über TikTok in den USA und wie man mit TikTok umgehen soll, weil das ja eine chinesische Firma ist und man sich Sorgen macht, dass sie vielleicht die amerikanische Bevölkerung beeinflussen könnte im Auftrag der chinesischen KP, der Kommunistischen Partei Chinas. Diese Diskussion, die gibt's ja schon seit Jahren. Markus, was ist da los?
Ja, die Diskussion, da hast du recht, ist schon alt. Und wenn wir uns zurückerinnern, wurde sie vor allem angestoßen vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump, der damals ganz heftig gegen TikTok gewettert hat und gesagt hat, also diese App, die muss verboten werden. Und er setzt sich dafür jetzt ein und will das durchziehen. Wie so oft bei Donald Trump ist in seiner Amtszeit natürlich nichts passiert, überhaupt nichts. Dann hat Joe Biden übernommen, hat sich das Thema angeguckt, hat nochmal Parlamentsausschüsse darauf angesetzt und die haben jetzt getagt in der vergangenen Woche und ein Gesetz verabschiedet. Es heißt Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Ein super langer Name und dieses Gesetz hat quasi nur ein Ziel, nämlich die Muttergesellschaft von TikTok, ByteDance in Peking aufzufordern. Entweder ihr verkauft TikTok oder wir verbieten TikTok in den App Stores hier in den USA, sprich bei Apple und bei Google in deren App Stores. Und ByteDance hat dafür 165 Tage Zeit, so dieses Gesetz verabschiedet wird. Das Bemerkenswerte daran ist, Christian, dass beide Parteien, also die Demokraten und die Republikaner in diesem Ausschuss, der das Gesetz auf den Weg gebracht hat vor ein paar Tagen, dass die einstimmig dafür gestimmt haben, diese App in den USA zu verbieten.
Also ich finde das ja ziemlich interessant, weil genau, also ich habe so ein Déjà-vu-Erlebnis, weil genau so war das doch auch vor, ich weiß es jetzt nicht, 3 oder 4 Jahren, eben als Trump das verbieten wollte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das damals als eine etwas bizarre Diskussion oder Angelegenheit wahrgenommen, weil dann war erstens nicht klar, wer eigentlich TikTok kaufen soll. Und dann gab es jede Woche so ein neues Gerücht, an wen dann das Amerika-Geschäft von TikTok verkauft werden soll. Da war dann zum Beispiel Oracle mal im Gespräch oder dann Microsoft. Und Microsoft, da weiß ich auch noch, hat Satya Nadella dann gesagt, er weiß davon nichts. Und ich hatte so den Eindruck, TikTok ist wie so eine heiße Kartoffel, die irgendwie so ein bisschen rumgereicht wird, die aber eigentlich niemand haben will. Auch weil, glaube ich, auch gar nicht so klar war, was man denn da eigentlich verkauft. Weil eigentlich ist ja der Kern von TikTok der Algorithmus. Und dann war immer die Frage, ja gut, wenn man jetzt TikTok verkauft, das Amerika-Geschäft, was macht es denn aus oder was macht denn TikTok eigentlich aus, wenn nicht den Algorithmus? Also das schien mir damals so eine sehr unfertig diskutierte Angelegenheit zu sein. Hat sich das denn jetzt geändert? Also wird das konkreter? Weiß man denn da jetzt, Wer das zum Beispiel kauft, wie das verkauft wird und was das Ganze bringen soll?
Nee, das hat sich natürlich nicht geändert. Damals lag es auch daran, alles, was mit Donald Trump zu tun hat, das hat einen komischen Beigeschmack bekommen, weil alles unnötig dramatisiert wurde. Das ist jetzt der Unterschied, das ist nämlich anders. Man sagt eben, ByteDance hat dann ein gutes halbes Jahr, 165 Tage Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Und ja, Microsoft ist ins Gespräch gebracht worden, aber auch Oracle, und Oracle macht heute die Datenhaltung für das US-Geschäft. Das heißt, die Daten sind auf Servern gespeichert, wohlgemerkt noch immer nicht in den USA, wie das eigentlich ursprünglich beabsichtigt war, aber in Singapur, also nicht in China. Aber Geheimdienstexperten weltweit sind sich natürlich einig, dass die chinesische Regierung und der chinesische Sicherheitsapparat natürlich Zugriff auf diese Daten haben. Dort gab es in der Vergangenheit auch immer wieder entsprechende Leaks, wo dann bewiesen wurde, dass man bei ByteDance in Peking sehr wohl auf diese Daten zugreifen kann. Und vielleicht noch ein letztes, was passiert mit dem Algorithmus? Das ist genau der Knackpunkt, Christian, dass man eben nicht weiß, naja, bei einem Verkauf schiebt dann ByteDance sozusagen nur die Userbase rüber, also alle Userinnen und User, die registriert sind, oder eben den Algorithmus. Das ist nämlich die geheime Soße, auf die der Erfolg von TikTok zurückzuführen ist. Aber es liegt dann, wenn das Gesetz tatsächlich verabschiedet wird, wirklich der Ball bei ByteDance. Das müssen die dann ausbaldowern. Und die Denke in Washington, in der Politik, ist sozusagen, naja, die müssen jetzt mal eine Entscheidung treffen, und wenn sie diese Entscheidung treffen oder sich dagegen aussprechen, TikTok zu verkaufen, dann wird hier eben der Hahn zugedreht, und das bedeutet mit Sicherheit Milliarden Einnahmeverluste von TikTok. Und ob ByteDance dann das riskieren will, das wage ich zu bezweifeln. Die werden dann eher sagen, okay, dann holen wir jetzt noch quasi das Geld raus, was zu bekommen ist, nämlich mit einem Verkauf, anstatt später quasi den Hahn abgedreht zu bekommen und dann überhaupt kein Geld mehr in den USA zu verdienen. Denn man muss auch wissen, die Amerikanerinnen und Amerikaner, die sind TikTok verrückt. 170 Millionen Userinnen und User angeblich alleine aus den USA sind bei TikTok aktiv. Das ist mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung. Und da kann man natürlich auch ein dickes Fragezeichen bei den Facebooks und den Googles machen. Die haben einfach diese Entwicklung damals verschlafen. Facebook hechelt mit Instagram da natürlich hinterher, hat auch da viel Boden wieder gut gemacht. Aber also die Tech-Unternehmen hier in den USA, die haben einfach TikTok verschlafen, und das rächt sich jetzt. Aber vielleicht gehören sie am Ende dann zu den großen Gewinnern, nämlich dann, wenn TikTok nicht mehr in den USA erlaubt sein sollte und dann die ganzen Userinnen und User, zumindest hier in den USA, rüberkommen zu Instagram, zu YouTube, zu Snap und anderen Social-Plattformen. Da könnten diese Tech-Unternehmen dann profitieren.
Also Mark Zuckerberg würde sicherlich eine Flasche sehr teuren Shampoos köpfen, wenn TikTok in den USA verboten wird. Ich habe ja jetzt, diese Woche kam ja die Nachricht raus, dass diese Reels von Instagram, also was ja eine dreiste Kopie des TikTok-Kurz-Video-Dienstes quasi ist, dass es sehr gut läuft. Also es war, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass quasi Instagram TikTok in der Beziehung überholt hatte. Ich weiß nicht mehr, welches die Metrik war, ob das die Abrufe waren oder irgendwie die Apps oder keine Ahnung, auf jeden Fall scheint das wohl gar nicht so schlecht zu laufen für Instagram. Und man muss sich dann schon vorstellen, also wenn TikTok verboten wird, dann hätte Facebook oder Meta fast ein Monopol auf Kurzvideoformate.
Das
also
stimmt.
Natürlich macht da YouTube was in der Richtung, aber nicht so erfolgreich. Und Snapchat halt ist auch so viel kleiner als Instagram oder Facebook. Also für Mark Zuckerberg wäre das dann eine extrem gute Nachricht.
Ein großes Fest für ihn.
Absolut. Ich habe noch eine andere Frage. Also als damals die Diskussion aufkam, da haben natürlich viele TikToker damals ihre Kanäle genutzt, um dagegen zu protestieren. Du hast ja schon gesagt, das war damals eine Initiative, die von Donald Trump kam. Und Donald Trump, sagen wir es mal freundlich, hat eh schon polarisiert. Und die TikTok-Community war eh jetzt vielleicht nicht besonders Trump-freundlich. Und die haben damals ein sehr großes Thema daraus gemacht. Jetzt, wie du gesagt hast, ist das ja eine viel überparteilichere Angelegenheit. Ich kann mich erinnern, Scott Galloway, ein Marketingprofessor, aber auch Investor, der einen wichtigen Podcast hat und der sehr, sehr vokal ist, der hat vor einem halben Jahr schon gesagt, man muss TikTok verbieten und hat da auch, glaube ich, ein bisschen so diese Diskussion nochmal angestoßen. Und ich fand damals auch schon, also auch wenn das von Trump kam, fand ich tatsächlich, er hat irgendwie auch einen Punkt gehabt und ich finde das immer noch, weil einfach, wenn man sich China anschaut, dort jede westliche App verboten ist. Und warum soll das dann in den USA umgekehrt nicht auch so gelten dürfen?
Ja, also ich stimme dir dort voll zu. Ich wäre auch für ein Verbot von TikTok. Ich bin so ein bisschen besorgt über die Europäer, die das alles sehr locker sehen. Die europäischen Nutzerdaten sind ja nach wie vor auf chinesischen Servern gespeichert. Und wenn man sich anguckt, kann natürlich ByteDance sehr einfach Profile erstellen und hat das vermutlich über jeden User und jede Userin schon längst gemacht. Die Chinesen sind, wenn es um Spionage geht, ganz weit vorne. Die USA werden von den Chinesen regelmäßig ausspioniert. Da geht es ganz viel um Wirtschaftsspionage. Da geht es aber auch darum, wie kann man den USA schaden, sollten die Amerikaner zum Beispiel Taiwan verteidigen wollen. Können die Chinesen versuchen, so die Annahme, amerikanische Computernetze lahmzulegen, Stromnetze, Telefonnetze. Und dadurch wollen die chinesischen Sicherheitsbehörden natürlich sehr genau Auskunft haben, wer was in den USA macht. Und das kann man natürlich ganz einfach, wenn man einen Großteil der Bevölkerung quasi als Nutzer ohnehin vorliegen hat. Da kann man gucken, wer ist beim Militär, wer arbeitet als Soldat oder Soldatin, wer arbeitet bei AT&T und kann diese Nutzerdaten sehr gut übereinander legen und dann entsprechende Fallen sozusagen aufbereiten, dass dann die einzelnen Nutzer, an deren Daten man heran will, um sich beispielsweise in ein Stromnetzwerk einzuhacken, um an diese Daten ranzukommen. Und dass die Chinesen extrem aktiv hier in den USA sind, sieht man an zwei ganz aktuellen Beispielen. Einmal Google, da wurde vor ein paar Tagen ein Google-Mitarbeitender festgenommen, der mehr als 500 hochgeheime Google-Dokumente zu deren KI, künstlicher Intelligenz Gemini, an die chinesischen Behörden weitergegeben hat. Diesem chinesischstämmigen Google-Mitarbeiter droht jetzt eine lebenslängliche Haft vermutlich. Er wurde in Kalifornien verhaftet. Und ein anderes Beispiel, das Wall Street Journal hat vergangene Woche berichtet, dass US-Sicherheitsdienste aufgedeckt haben, dass chinesische Firmen in Krananlagen, Christian, also in Kräne, die man an die USA ausgeliefert hat und die dafür zuständig sind, Schiffe zu entladen in den verschiedenen US-Häfen, dass in diese Krananlagen, in die Software, in die Hardware, die diese Kräne steuern, Spionage-Software und Hardware integriert war, die eben Daten über die Waren, die man aus diesen Schiffen entlädt, nach China melden, so dass man in China sehr genau Bescheid weiß, in welchen Häfen werden welche Waren entladen, werden Waren verschifft, wo sind dort die Stärken, wo sind die Schwächen und vermutlich mit dem Ziel, wie kann man in einem Ernstfall der amerikanischen Wirtschaft besonders schnell schaden, indem man zum Beispiel bestimmte Waren nicht mehr liefert oder vielleicht auch irgendwelche Entladekräne sozusagen sich einhackt und die dann zum Erliegen bringt. Das war ja während der Pandemie ein ganz neuralgischer Punkt, dass sich zum Beispiel in Los Angeles, einem der größten Häfen in den USA an der Westküste, sich die Waren gestaut haben, dass Schiffe nicht entladen werden konnten, dass Schiffe auch keine weiteren Container zurückbringen konnten. Also das ist ein Nadelöhr und die Chinesen versuchen sich das nutzbar zu machen. Und genauso ist es, das sagen amerikanische Geheimdienstkreise ganz eindeutig, so ist es natürlich auch bei TikTok. Deshalb hat die US-Regierung schon im vergangenen Jahr verboten, dass Beamte, dass das Militär, dass man auf Diensttelefonen TikTok installieren darf. Das ist die große Sorge eben, dass über diese TikTok-App, dass es da eben Einfallstore gibt, um dann zum Beispiel die Mobiltelefone der Menschen auszuspionieren und diese Daten dann nach China zu transferieren.
Markus, Spionage ist ja das eine, aber was ich ja immer wieder höre bei dieser ganzen Diskussion in den USA und TikTok, ist die Beeinflussung der Öffentlichkeit. Es gibt immer wieder, wenn man so auf Twitter oder irgendwo guckt, Screenshots oder so, wo das chinesische TikTok mit dem amerikanischen verglichen wird. Und im chinesischen TikTok ist alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Und im amerikanischen TikTok ist dann angeblich alles auf so Dissens und vor allem sehr politisch und sowas ausgerichtet. Jetzt ist ja TikTok nicht das allertransparenteste Unternehmen. Und vielleicht trägt das auch dazu bei, dass natürlich viele Leute sagen, hey, diese App wird von Millionen Amerikanern benutzt. Wir haben 2016 gesehen, wie soziale Medien die öffentliche Meinung beeinflussen können. Und jetzt haben wir hier so eine einflussreiche Plattform, die intransparent ist und die auch noch aus China kommt. Das scheint ja eine ganz große Motivation zu sein, auch für diejenigen, die dieses TikTok-Verbot fordern.
Weil man eben befürchtet, Christian, dass TikTok im Ernstfall seinen politischen Einfluss noch weiter geltend machen wird. Ein Lackmustest sind jetzt die US-Wahlen im November diesen Jahres. Da wird man sehen, was da an Beeinflussung bei TikTok stattfindet. Aber was man TikTok generell vorwirft, dass eben zu großen wichtigen Themen wie zum Beispiel dem Krieg in Gaza, dass dort sanft versucht wird, eine Anti-US-Meinung aufzubauen, und US-Sicherheitskreise sagen immer wieder, das ist gesteuert, um einfach ja Stimmung gegen die USA zu machen. Und das sieht man in anderen Themen auch, wo Peking im Moment nicht so seine Propaganda raushängt, aber im Hintergrund eben versucht, Dinge zu beeinflussen. Und das weiß man auch in den USA, aber das wissen natürlich viele der 170 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, die mit ihren Inhalten dort aktiv sind, die wissen das nicht. Und vieles, wenn man bei TikTok aktiv ist, und ich habe mir das in den vergangenen Monaten immer wieder angeguckt, ja, es hat so eine Art Suchtpotenzial, weil es einen wirklich dauernd am Schauen hält, aber man sieht eben auch, dass dort unglaublich viel Trash unterwegs ist. Da herrscht zum Teil ein Niveau, wo ich sagen würde, wow, das ist ja noch weit hinter dem, was ich bei Instagram oder bei Facebook geboten kriege oder bei den Shorts, bei YouTube. Das ist wirklich größter, dümmster Trash. Und insofern ist es auch übrigens nicht verwunderlich, dass ein Donald Trump sich so stark macht für TikTok, denn dort sind natürlich viele seiner Wählerinnen und Wähler, die vor allem mit einfachen Inhalten zu ködern sind. Und man hat auch in Studien herausgefunden, dass eben viele TikTok-Userinnen und User hier in den USA ihre Nachrichten längst nicht mehr über die Fernsehnetworks kriegen, über die großen Fernsehsender, die lesen auch keine Zeitung mehr, sondern für die ist mittlerweile, wie früher bei anderen sozialen Medien auch, für die ist TikTok mittlerweile die wichtigste News-Plattform. Und jeder Spieler, jeder böse Akteur in der Welt, sei es nun Russland oder sei es China, die wollen natürlich solch eine Plattform für sich zu eigen machen. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, das höre ich auch immer wieder als Argument, naja, aber Google und Facebook, die machen das auch, indem sie Profile von ihren Nutzerinnen und Nutzern erstellen. Aber da kann man eigentlich nur immer ein Argument dagegen halten. Naja, diese Konzerne, die großen Tech-Konzerne, die machen das, das stimmt. Aber die agieren natürlich auf dem Boden einer Demokratie und werden kontrolliert. In China ist das eben nicht der Fall. In China wissen wir, das ist eine knallharte Diktatur, wo nur eine Partei das Sagen hat. Meinungsfreiheit gibt es in China nicht. Und China tut natürlich alles, um eben der westlichen Wirtschaft zu schaden, um dort die Vorherrschaft zu haben. Und die Amerikaner waren dort viel früher dran und haben auch die Europäer immer wieder ermahnt, gesagt, Leute, ihr müsst da aufpassen. Ihr arbeitet viel zu eng, viel zu vertrauensvoll mit chinesischen Unternehmen zusammen, aber am Ende klauen die eure Sachen und dann wundert ihr euch, warum eure Produkte auf einmal nicht mehr gekauft werden, weil ihr unterboten werdet von chinesischen Firmen, die eure Patente, eure Ideen einfach dreist geklaut haben.
Lass uns noch mal ein bisschen in China bleiben, denn du hast in unser gemeinsames Pad ein Schlagwort reingeschrieben, nämlich Panda Bai. Und ich muss sagen, ich habe von Panda Bai noch nie gehört, weil der Panda sozusagen im Namen enthalten ist. Habe ich mir gleich gedacht, dass es bestimmt eine Verbindung zu China gibt.
Ja,
gibt's die?
Ja, natürlich gibt es die. Und zwar hat das Magazin Wired dort aufgedeckt, dass viele der US-Influencer, ich weiß nicht, ob auch deutsche Influencer dort mitmachen. Influencer ist ja nichts anderes als ein Wort für Schleichwerber, dass diese Schleichwerber eben Kohle bekommen von Panda Bai in China. Und diese Plattform ist vor allem bekannt dafür, dass sie angeblich hochwertige Produkte vertreibt, Handtaschen, Kosmetik, tolle Elektronik, wo westliche Markennamen draufstehen, aber die Dinge sind purer Fake und sind billig gemacht und alle kommen aus China. Und diese Influencer, die werden eben dafür bezahlt, jetzt Panda Bai sozusagen zu bewerben. Das ist gerade die größte Marketingaktion dieser Plattform hier in den USA, damit sie dort weiter verbreitet werden. Aber dann hat Wired und andere haben diese Produkte mal bestellt und festgestellt, das sind ja alles Fakes, die man dort bekommt. Also es ist nicht echte Markenware, die draufsteht und man versucht dort eben in den USA diesen Billigmarkt abzudecken.
Markus, bleiben wir mal bei Marken und Produkten, die eine hohe Qualität haben.
Du redest jetzt von Apple.
Apple. Ja, also ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass Apple sich in einer Krise befindet oder ähnliches.
Ivo.
Aber es ist schon ein bisschen auffällig, dass der Börsenkurs von Apple, wenn wir jetzt so die glorreichen Sechs uns anschauen, also Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple und Nvidia und Google statt Nvidia, würde ich jetzt sagen, dass der Börsenkurs von Apple seit Jahresanfang, glaube ich, ein bisschen verloren hat. Und das in einer Zeit, wo ja eigentlich Tech-Werte sehr gut gelaufen sind. Und jetzt gab es letztens eine Meldung, die hat dann schon noch mal so ein bisschen für Diskussionen gesorgt, nämlich, dass Apple sein Autoprojekt einstellt. Was kannst du uns denn dazu sagen?
Also vielleicht eines vorweg. Der Grund, das hast du richtig gesagt, die Apple-Aktie hat jetzt nicht so doll performt wie die Aktie vieler anderer Tech-Unternehmen, die besonders im Bereich KI unterwegs sind. Also Nvidia ist auch deshalb so stark in den vergangenen 2 Jahren gestiegen, weil das Unternehmen eben ein fast Monopol besitzt für den Bau wichtiger KI-Chips, die Google, OpenAI, Microsoft zum Betrieb ihrer KI benötigen. Also da sagt man eben, das ist komisch, Apple scheint dort etwas hinterher zu hinken. Ja, das stimmt, bei Apple hat man dieses Thema lange unterschätzt, aber schon im letzten Jahr die Motoren wieder auf Hochtouren gebracht und gesagt, wir müssen jetzt volle Pulle im Bereich KI investieren. Das wird aber vermutlich Herbst werden, bis Apple dort erste Produkte dann vermutlich mit dem neuen iPhone vorstellen wird, die stark KI-basiert sind. Und deshalb sind viele Börsianer bei Apple im Moment zögerlich, weil eben Apple noch kein richtiges Produkt draußen hat. Und dann hat man auch bei Apple vermutlich gesagt, okay, wenn wir jetzt so viel Energie und Fokus reinstecken in die Entwicklung unserer KI, die aufsetzt auf eben die entsprechenden Betriebssysteme, dann müssen wir vielleicht auch andere Projekte killen, die wir seit Jahren machen. Und dort war es naheliegend, dass man dann gesagt hat, okay, wir arbeiten seit, ich glaube, über 10 Jahren an dem Apple Auto, an dem Apple Car. Und dort hat man sich dann in der Apple-Zentrale in Cupertino hingesetzt und gesagt, ist es das noch wert? Können wir das stemmen? Und man ist zu dem Schluss gekommen, dass man sich aus diesem Projekt jetzt endgültig verabschieden wird. Die vergangenen Jahre konnte man immer wieder Gerüchte hören und dann hieß es plötzlich, man hat da wieder einen prominenten Mitarbeitenden von einem europäischen oder amerikanischen Autokonzern abgeworben. Und das bedeutet dann immer, okay, das Apple Car ist nicht tot. Aber jetzt hat man dem Apple Car den Todesstoß versetzt, weil Apple sich selbst eingestehen muss, wir haben uns da, glaube ich, übernommen.
Also das mit dem Fokus auf KI, das finde ich sehr interessant, weil die einen sagen, Apple hat das verschlafen, die anderen sagen, Apple wird noch kommen und wenn es dann eine super Siri gibt, dann wird das sozusagen für Apple, könnte das sehr einträglich sein. Ich fand es interessant, dass ja letztens Apple das neue MacBook Air vorgestellt hat mit einem M3-Chip und dann auch gesagt hat, dieser Laptop sei sozusagen der Laptop für das KI-Zeitalter. Also da ist das schon mal das erste Mal so richtig aufgeblitzt, dass man gesagt hat, okay, man positioniert sich hier in der Produktlinie auch in Richtung KI. Was dieses Auto angeht, ich fand das immer ein bisschen seltsam. Also das stammt ja auch so ein bisschen, dieses Projekt, aus einer Zeit, als diese ganzen neuen Autohersteller, also insbesondere Tesla, natürlich einen Riesenboom erlebt haben. Mittlerweile, das kann man auch am Aktienkurs von Tesla sehen, ist da auch ein bisschen die Luft raus, einfach weil die Konkurrenz so groß ist und alle ihre Preise reduzieren müssen und eigentlich die Gewinnspanne gar nicht mehr so groß ist. Und vielleicht hat sich dann Apple auch gedacht, hey, bevor wir uns in diesen Löwenkäfig hineintrauen, bleiben wir lieber bei dem, was wir gut können. KI ist ein größeres Thema, stampfen wir das ein, tun Ressourcen umwidmen, anstatt ein Geschäft zu betreiben, das keine so hohen Margen hat, also für Apple-Verhältnisse. Apple ist ja bekannt für extrem hohe Margen und bei dem wir vielleicht auch gar nicht so gut uns auskennen. Ist das eine aus deiner Sicht valide Interpretation der Ereignisse?
Ja, weil man bei Apple immer etwas von der eigenen Hybris getrieben war und gedacht hat, man könnte in diesem Automarkt ganz leicht reüssieren. Und dann hat man im Laufe der Zeit festgestellt, dass eben unglaublich viel Erfahrung nötig ist, auch Learning by Doing, um ein Autoprodukt auf den Markt zu bringen. Das sieht man ja auch an den Problemen, die Tesla nach wie vor hat, weil sie nur sehr wenige Fahrzeuge überhaupt am Markt haben. Mit wenige meine ich, sie haben nur sehr wenig Modelle auf dem Markt, während die großen Autohersteller eine ganz große Bandbreite, fast jeder Autohersteller eine große Bandbreite eben an Modellen hat. Und bei Apple dachte man einfach, naja, man kann sozusagen die ersten Jahre des iPhones überspringen und dann können wir einfach gleich beim iPhone 10 anfangen, sprich, um in dem Bild zu bleiben, wir müssen erstmal gar nicht kleine Brötchen backen, sondern wir steigen volle Pulle in den Automarkt ein und man hat dann vor allem mit asiatischen Herstellern gesprochen, mit Kia, man hat, glaube ich, mit Nissan gesprochen, man hat auch wohl mit Volkswagen gesprochen und anderen Autoherstellern. Und da ist offenbar, das ist jetzt meine Interpretation, keiner dieser Hersteller dabei gewesen und hat gesagt, ja, wir finden das alles so doll oder wir finden die Kooperation so fair und gerecht, dass wir damit dabei sind und Ressourcen dafür abstellen, weil Apple hat natürlich keine eigenen Autofabriken und wäre bei so einer Kooperation auf eben riesige Produktionsfacilities angewiesen gewesen, die Apple nicht hat, die Tesla auch erst aufbauen musste. Und das ist eben keine Sache, die man mal so ganz schnell machen kann. Und dann hat man eben, wie du schon gesagt hast, bei Apple auch mal sich hingesetzt und gerechnet und gesehen, dass die Gewinnmargen in dieser Autoindustrie viel, viel geringer sind und es viele Jahrzehnte braucht, um überhaupt im Gewinn dort arbeiten zu können und gewinnträchtige Produkte rauszubringen. Und dann hat man sich vermutlich gesagt, naja, wir können Erfolge, schnelle Erfolge, größere Erfolge viel besser feiern und erreichen, indem wir uns auf das konzentrieren, was wir wirklich gut können, nämlich Software, nämlich die passende, maßgeschneiderte Hardware dazu im Bereich Mobil, im Bereich Computing. Und deshalb, denke ich, hat man gesagt, okay, wir killen jetzt dieses Projekt.
Schade, ich habe zwar kein Auto, aber ich glaube, ich wäre gerne mal ein Apple-Probe gefahren,
ich auch,
um zu wissen, wie es so ist. Markus, vielen Dank für diese schöne Umbruchfolge.
Ich danke dir, Christian.
Sehr gerne. Von mir gibt es zum Schluss noch einen kleinen Podcast-Tipp, der mich selbst betrifft, weil ich habe einen kleinen Podcast gemacht hier beim BR, der heißt In 5 Tagen Mord.
Schon wieder?
Ja, das ist doch der alte, keine Sorge, der ist vor ein paar Wochen erschienen. In 5 Tagen Mord heißt ja die Krimi-Challenge mit KI. Und da ging es darum, dass ich und eine Comedian, nämlich die wunderbare Janina Roog, zusammen ein Krimi geschrieben haben, genauer ein Krimi-Hörspiel. Und das, obwohl wir gar keine Ahnung haben, Wir haben 5 Tage Zeit gehabt, aber eben künstliche Intelligenz quasi als Verstärkung. Und ob uns das gelungen ist und wenn ja, wie uns das gelungen ist, das hört ihr eben in 5 Tagen Mord. Abonniert das gerne. Ich bin mir sicher, dieser Podcast gefällt euch. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank vor allem dir, lieber Markus. Ich hoffe, die Handwerker haben dein Domizil im Silicon Valley oder in der Nähe von Silicon Valley in ausgezeichnetem Zustand hinterlassen. Und wir hören uns dann für die nächste Folge von Umbruch. Bis dann. Ciao.
Tschüss.